Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur.
Heute mit
Julius Stucke.
Und mit Christine Watti. Hallo,
ja, hallo, Christine. Schön, dass wir in diesem Studio sitzen.
Ja, wieso? Wir sitzen noch immer in Studios, Julius. Das ist doch da, wo wir Podcasts aufnehmen.
Ja, ja, ich fange jetzt nicht an mit, ach, damals Corona, das geht jetzt zu weit.
Das geht aber wirklich zu weit.
Genau.
Es ist mir aufgefallen, dass es relativ lang noch durch diesen Podcast getragen wurde und ich musste irgendwann sagen, können wir mal aufhören, uns dauernd zu freuen, dass wir uns sehen, auch wenn es schön ist, sich zu sehen, aber es sind doch ein paar Monate ins Land gegangen.
Ja, irgendwo habe ich hier aber noch so einen Zettel gefunden, wo dran steht, hier Raumgröße, so und so viel Quadratmeter, so und so viel Personen, der seitdem hängt, das ist so ein schönes Überbleibsel.
Das stimmt.
Das einen erinnert an die alte Zeit. Aber
kein
eigentlich
wollte, schönes Überbleibsel, kein wenn schönes. Ich mal sagen darf.
Ja, es ist ein Zettel halt nur.
Ja.
Ja. Ich wollte dir eigentlich eine so scheinbar einfache, aber dann doch irgendwie etwas groß klingende Frage eigentlich mal an den Kopf werfen, die natürlich mit unserer heutigen Folge zu tun hat. Hast du jemals in deinem Leben dir gewünscht, dass irgendeine Person tot wäre? Also, du kannst auch sagen, ich möchte diese Frage nicht beantworten, wobei dann wüsste ich, ja, hast du offensichtlich?
Nee, ich glaube nicht. Also ich müsste wirklich ein bisschen länger drüber nachdenken, weil man denkt ja sofort erstmal kurz an sein Privatleben und seine Familie oder solche Dinge, ob es zum Äußersten gekommen wäre, dass ich mir sowas gewünscht hätte. Tatsächlich bin ich in der glücklichen Lage, dass ich mir niemanden tot gewünscht habe bisher. Und wenn man es noch weiterdenkt in Richtung unseres Themas, wahrscheinlich hatte ich das Gefühl auch noch nicht, jedenfalls nicht so eindeutig.
Jetzt bin ich nicht heute früh aufgewacht und habe mir gedacht, Mensch, die Frage musst du Christine mal stellen, sondern wir wollen darüber sprechen, wie man umgeht, wie man reagiert, was man hofft vielleicht nach dem Tod des iranischen Präsidenten Raisi.
Und wir haben dazu einen Gast eingeladen, den ihr fleißigen, lakonisch-elegant-Hörerinnen und Hörer vielleicht schon kennt oder natürlich auch aus vielen anderen Medien. Es ist die Journalistin, Autorin, Ärztin Gilda Sahebi. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du mit uns sprichst.
Hallo, danke schön.
Wir haben vor anderthalb Jahren schon mal ein Gespräch über die Proteste, die feministische Bewegung quasi im Iran geführt miteinander. Und ich habe mir überlegt, ob man am Anfang eines solchen Gesprächs mal fragen kann, wie geht's dir, Gilda? Also auch mit deinem Blick in den Iran und alles das, was Julius schon angedeutet hat, da kommen wir gleich drauf. Aber erstmal ist ja wichtig, auch ein paar Tage nach dem Tod Raisis zu erfahren, was das Stimmungsbild ist. Man liest irgendwas und man weiß, von ist das gespalten und die einen sind traurig, die anderen freuen sich. Man kann über so Gefühle ganz gut sprechen, weil diese Debatte zumindest in Deutschland sofort aufgekommen ist, als sich Exil-Iranerinnen und Iraner gefreut haben, als man freudige Bilder aus dem Iran gesehen hat. Und das fand ich zumindest interessant, dass darauf erstmal abgehoben wurde und teilweise auch so eine moralische Bewertung dieser Freude stattfand. Wie ging das dir? Deswegen kommt diese Platte, wie geht's dir damit? Ganz am Anfang.
Also mein erster Gedanke, als ich die Eilmeldung gehört habe, da war die offizielle Bestätigung allerdings noch nicht da. Mein erster Gedanke war, hätte nicht Khamenei da drin sitzen können, wenn schon passiert ist. Das war tatsächlich mein allererster Gedanke, weil natürlich denke ich dann dran, was heißt das für die Menschen im Iran? Also das ist schon das, was mich dann sofort beschäftigt hat. Von den Gefühlen her habe ich nicht unbedingt Freude empfunden im Sinne von, dass ich jetzt auch tanzen wollte. Gleichzeitig habe ich mich gefreut über die Bilder von sich freuenden Menschen. Darüber habe ich mich gefreut, weil ich sehr gut verstehen kann, was es für viele, viele Menschen im Iran und auch außerhalb des Iran bedeutet, dass dieser Mann, der einer der größten Verbrecher des 20. Jahrhunderts ist, dass der nicht mehr lebt. Weil ich glaube, dass es eine gute Sache ist, wenn dieser Mensch seine Verbrechen nicht weiter ausüben kann.
Ich weiß nicht, ob das ein zu abseitiger Exkurs an dieser Stelle ist, aber weil es wirklich ein paar Mal diskutiert wurde, ich dachte dann immer, es ist doch interessant, dass die Leute vorwerfen, dass Menschen sich freuen. Und da ging es wirklich immer um diesen Begriff. Und ich dachte, man sieht an den Bildern auch ja viele andere Dinge, wie zum Beispiel eine Erleichterung. Also das wird ja dann in dem Moment moralisch, wenn man sagt, kannst du dich wirklich freuen, dass jemand stirbt? Wenn man sagen würde, bist du vielleicht erleichtert, dass etwas vorbei ist, hat es gleich eine andere Konnotation. Wie hast du denn auf diese leicht vorwurfsvollen Ton in manchen, vor allem Diskussionen auf Social Media geschaut, wenn jemand tatsächlich explizite Freude ausgedrückt hat? Vielleicht geht es ja um was ganz anderes, oder?
Ja, also ich meine, das machen Menschen natürlich gerne, andere zu verurteilen. Das ist zu bewerten, zu verurteilen, das ist einfach, das wird in unserer Gesellschaft gemacht, als sei das normal, dass man einfach über andere Menschen urteilt. Ich finde es, also der Begriff Moral ist für mich völlig irrelevant. Mhm. Also ich benutze diesen Begriff nicht, er hat für mich keine Bedeutung. Man kann Moral nicht messen. Ich finde es immer interessant, wenn Menschen sich moralischer finden als andere. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. und deswegen sollen sie diese Meinung haben. Ich musste immer ein bisschen grinsen, wenn ich das gesehen habe, weil ich dachte, okay, good for you. So, das ist schön. Das ist schön, dass du das jetzt so moralisch bewertest. Ich würde das einfach nicht tun und gleichzeitig gehe ich sogar noch ein bisschen weiter. Ich kann es, wie gesagt, sehr gut verstehen, weil, also wir hatten diese Diskussion schon auch, also im Familienchat, mein Vater hatte geschrieben, ich weiß, man soll sich nicht über den Tod eines Menschen freuen, aber, das war sein Kommentar. Oder ich hatte einem iranischen Freund geschrieben, irgendwie ist so mixed feelings, irgendwie ganz komisch. Und der meinte, nur gute Gefühle und so. Ich so, ja, voll okay. Also sich dann zu schämen, dass man sich freut, ist halt totaler Quatsch. Mhm. Und dann habe ich gleichzeitig Nachrichten aus dem Iran bekommen von Freundinnen dort. Und da war nur Freude, pure Freude. Also wirklich, ein Freund hat mir eine Sprachnachricht geschickt, jetzt erst vor 2 Tagen. Der hat fast nur gelacht. Ich habe den noch nie lachen hören. Mhm. Und er meinte, wir sind so glücklich hier und ich kann es verstehen, weil diese Menschen den Hass, den Menschen wie Raisi versprühen, das Gift, das Morden, die spüren das jeden Tag. Das ist nicht, dass man irgendwie mal alle 5 Wochen in der Zeitung davon liest, sondern die spüren diesen Hass und diese Gewalt jeden einzelnen Tag. Und dann kann ich so gut verstehen, dass sie sich wirklich richtig freuen.
Das heißt, die Menschen, mit denen du gesprochen hast, die sich freuen, die freuen sich nicht in so einer... Ich freue mich, dass es jetzt besser wird, dass es anders ist als vorher Art, sondern die freuen sich aus einer Art von Befreiung, dass eben ein Mensch, an dessen Händen so viel Blut klebt, tot ist. Also ist das so ein, ja, so ein, wie so ein Gerechtigkeitsfreund? Na gut, da sind wir jetzt wieder bei so einem Moral-Urmeter irgendwie. Wer hat wie viel Gerechtigkeit? Aber ist das diese Art von Freuen oder ist es dieses hoffnungsvolle Freuen oder kann auch beides sein?
Nee, hoffnungsvoll nicht. Also ich habe auch ein paar Leute gefragt, glauben Sie, dass jetzt irgendwie nochmal Proteste kommen oder dass sich was ändert? Und das glauben Sie nicht. Die Funktion, die Raisi und Amir Abdullahian, das ist der Außenminister, der auch verstorben ist, die sie ausgefüllt haben, war zwar wichtig, entscheidend, aber letztendlich waren sie sehr eifrige Gefährten in diesem System und die können ersetzt werden. Das wird natürlich dauern, bis sie in Anführungsstrichen so effizient sind, wie Raisi und Amir Abdullahian, also da ist mit den Kontakten. Der Außenminister hatte natürlich auch viele diplomatische Kontakte in den Rest der Welt. Das wird dauern, aber sie werden ersetzt werden. Es ist wirklich, eine Freundin hatte Karma geschrieben, der Gedanke kam mir natürlich auch, aber ich konnte den Gedanken nicht so richtig mit Gefühl füllen, weil ich nicht daran glaube, dass man bestraft wird für schlechte Taten vom Universum oder von Gott oder so. Daran glaube ich einfach nicht. Es spricht auch alle Evidenz dagegen, wenn sich in der Welt umschaut. Aber ich habe gemerkt, dass bei mir so Gedanken in die Richtung gehen, ob die... Also diese Menschen, vor allem diese 2 Menschen, die in diesem Hubschrauber waren, ob die in ihren letzten Sekunden daran gedacht haben, diese Fragen kamen so, da haben sie gedacht, dass es jetzt eine Art Bestrafung ist, weil sie glauben ja an dieses System, zumindest behaupten sie das, dieser strafende Gott, und deswegen müssen ja Frauen getötet werden und gesteinigt werden, was sie alles machen mit Frauen. Den Gedanken hatte ich. Aber nee, es ist wirklich so ein Freuen, so, sie haben es verdient. Sie haben es verdient.
Christine hat gerade über diese Freude gesprochen und ja auch diese Social-Media-Kritik oder dieses Verurteilen von Freude. Was ich interessant fände, weil du sprichst mit deiner Familie, du sprichst aber auch mit Menschen im Iran drüber, hast du gesagt, ihr schreibt darüber. Macht das eigentlich einen Unterschied auch auf sprachlicher Ebene? Also weil es ist ja schon, ne, freut man sich oder findet man ein anderes Wort dafür, könnte man im Deutschen irgendwie schon sagen. Also wie wird das im Iran sprachlich gefasst? Ist das sozusagen mit den Menschen, mit denen du gesprochen hast, so ein Unterschied? Oder auch wenn du es von Mixed Feelings hast, du gesagt, auf Englisch, wie auch immer. Also spielt die Sprache eine Rolle, welchen Moment man da hat?
Ich muss gerade überlegen. Also nicht wirklich. Also eine Freundin hatte eben von Karma geschrieben, aber mehrere Leute haben ja auch gesagt, dass sie nie gedacht hätten, also aus dem Iran auch, dass sie nie gedacht hätten und nie geglaubt hätten, dass sie sich jemals über den Tod eines Menschen freuen würden. Das haben die mir alle gesagt. Und dann hat eine Freundin gesagt, aber siehst du, wie weit sie uns gebracht haben? Mhm. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie, das sind keine bösen Menschen. Also die freuen sich nicht irgendwie, weil da jemand tot ist. Und da trauern ja auch Menschen ehrlich, auch die Familie. um diese Person, sondern das ist alles, man kann das nicht ohne den Kontext sehen. Wenn man sagt, wie wagst du es, über den Tod dich eines Menschen zu freuen? Man kann sich schon darüber freuen, dass es einen Mensch weniger gibt in diesem Land, der Morde ausübt oder Morde anordnet. Also es gab ja auch Videos in den sozialen Medien, zum Beispiel zwei Töchter von einer 62-jährigen Frau, Minou Majidi, die wurde im September 2022 erschossen bei den Protesten, bei den Frau-Leben-Freiheit-Protesten. Und ihre Töchter sind inzwischen, also die sind in Großbritannien und die haben ein Video aufgenommen, wie sie mit Bier anstoßen und lächeln. Und über dem Video, es ist nur ein paar Sekunden, singt so eine super mit persischer Musik, so Helikopter, Helikopter, so eine Stimme. Und wenn jemand für den Tod meiner Mutter verantwortlich ist und dieser jemand stirbt, dann will ich mal sehen, wie man sich da nicht freut. Also dann herzlichen Glückwunsch, das ist ganz toll, wenn jemand so moralisch wertvoll ist. Natürlich, grundsätzlich bin ich überzeugt davon, dass kein Mensch der Welt, egal welche Taten er ausübt, ganz egal, die schlimmsten Taten dieser Welt, nicht, also etwas an seinem Wert verliert. Das ist meine Überzeugung. Weil sonst, wenn wir das annehmen, dann beginnen wir Menschen in Gut und Schlecht einzuteilen. Und das geht einfach nicht für mich. Und gleichzeitig, wenn man aber sich hineinversetzt in eine Situation, wo zum Beispiel die Mutter ermordet wurde oder die Freundin im Gefängnis vergewaltigt wurde oder man selber inhaftiert wurde oder wie auch immer, dann zu sagen, hab keine Gefühle darüber, ist mutig, finde ich.
Es gibt nicht umsonst, gibt es ja auch unendlich Geschichten, Bücher, Filme, die sich um, auch wenn es das hier jetzt nicht war, aber die sich um diese Frage von Rache drehen und
der
die
Graf
Frage,
von Monte Cristo,
ja, kriege ich da irgendwie was zurück? Werde ich davon irgendwie befriedigt? Und in der Regel ist die Antwort ja doch irgendwie so, nee.
Genau.
Also Rache ist ja, also ich weiß nicht, wie gut es ist, also die nehmen ja keine Rache, in dem Sinne, wie sie es machen, aber Rache ist, glaube ich, immer der Versuch und eben nur der Versuch, weil es nie klappt, Scham in Stolz zu verwandeln. Mhm. Und das wird einem nie Befriedigung geben. Also das ist nichts, was einen dann glücklich macht. Dann ist es irgendwie vorbei, der eine Moment. Die Menschen, die sich da gefreut haben, ich glaube nicht, dass es jetzt noch anhält.
Ja, nach deiner These mit, dass wir eben nicht anfangen dürfen, die Menschen in gut und schlecht zu unterteilen, wie hast du diesen diplomatischen Exkurs dann gesehen? Also wer sich dann eben unter der Überschrift, so sind eben die diplomatischen Regeln, wir müssen unsere Anteilnahme ausdrücken, natürlich auch Deutschland oder auch die EU. Wie kam das bei dir an? Also dass da diese formale Regel eingehalten wurde, um keinen Affront irgendwie darzustellen, aber gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, Kontextleute, auch auf politischer Ebene.
Also die Verletzungen, die dieses Beileidschreiben von Olaf Scholz in der iranischen Community ausgelöst haben, ich habe so viele Nachrichten bekommen, das ist unfassbar. Aber völlig unabhängig von diesen Verletzungen, die da ausgelöst wurden, also man stellt sich, er hat sich mit diesem Beileidschreiben und er hat ganz explizit der Islamischen Republik Iran sein Beileid bekundet. Dann noch der Familie von den Verstorbenen, aber als allererstes der Islamischen Republik Iran. Und das zu tun bedeutet, also man muss sich angucken, wer ist denn da gestorben? Ebrahim Raisi ist verantwortlich für eines der größten Massaker im 20. Jahrhundert. Er saß im Todeskomitee, vierköpfiges Todeskomitee. Also er hatte sowieso ab den 80er Jahren immer wichtige Stellungen inne, aber so ganz konkret hat dieses Todeskomitee, er war Generalstaatsanwalt in Teheran, und dieses Komitee hatte die Tausenden von politischen Gefangenen verhört und ein Urteil in Anführungsstrichen aus. Also es war kein Urteil. Die saßen vor denen, haben ein paar Fragen gestellt. Und wenn man eine Frage in Anführungsstrichen falsch beantwortet hat, und es konnte sowas sein wie, wie oft betest du oder wie auch immer, dann sind die in den Tod geschickt worden. Und da sind innerhalb von wenigen Wochen im Sommer 1988 5000 Menschen so in den Tod geschickt worden. Die Verwandten, die Angehörigen haben nie erfahren, wo sie sind. Jedenfalls war er dafür direkt verantwortlich. Und das ist nachgewiesen. Und das ist keine Vermutung. Das ist alles nachgewiesen. Und dann die Jahre später hatte er immer wichtige Positionen inne in dieser Islamischen Republik. Und ganz aktuell, in den letzten anderthalb Jahren, hat er angeordnet, als Präsident dieses Staats, dass die Protestierenden ermordet werden sollen auf den Straßen. Dass Kinder, Frauen, Menschen vergewaltigt werden in den Gefängnissen, dass Menschen hingerichtet werden, das ist alles er. Und dann kommt der deutsche Bundeskanzler. Und nachdem diese ganzen Verbrechen wirklich hoch und runter beschrieben wurden, jetzt in den letzten anderthalb Jahren, und spricht sein Beileid der Islamischen Republik aus. Und das zeigt für mich, es ist ehrlich für mich, weil Deutschland ist ein Staat, der der keine Werte vertritt. Also wenn Werte relativ sind, dann sind sie nicht existent. Und stellt sich explizit auf die Seite eines der größten Massenmörders des 20. Jahrhunderts. Das ist ehrlich, das ist ein Statement auf jeden Fall.
Er stellt sich auf die Seite oder hält ihm das, ich würde das zumindest nochmal dagegen, also nicht dagegen setzen, weil ich das total nachvollziehen kann, was du sagst und selber völlig irritiert war davon und dann immer dachte, kann man sich über diese diplomatischen Regeln rausreden und mir aber gleichzeitig auch keinen richtigen Reim daraus machen konnte, was der Affront bedeutet hätte.
Kann es nicht sein, aber das nimmt natürlich trotzdem nicht dein Ärger darüber oder dein Entsetzen darüber, nimmt es nicht weg. Es ist doch vielleicht so ein ähnlicher Moment, dass man sich über Jahre oder Jahrzehnte so ein bisschen verlaufen hat in diesem politischen Geschäft, bis irgendwas Schlimmes passiert. Also ich meine, wie sehr sind nicht alle, aber viele irgendwie wach geworden und haben gesagt, ah ja, okay, in den letzten Jahren mit Russland, da haben wir vielleicht doch nicht so immer die richtige Entscheidung getroffen, uns frühzeitig zu bewegen. Und hier ist es vielleicht auch so, man redet zwar über so Dinge wie Proteste, Niederschlagung der Proteste, Griff nach Atombombe, also man redet über all diese Dinge, aber es ist in diesem politischen Geschäft und man hat sich da drin dann irgendwie verlaufen, oder? Also dass man, das entschuldigt es nicht, aber es ist für mich so ein Erklärungsding, man hat es nicht vor Augen, die man...
Ja, verstehe ich. Ich verstehe, das ist ja auch immer das Argument. Da sind zwei Sachen. Also einmal vielleicht, weil das ganz wichtig ist, in iranischen Gefängnissen sitzt gerade dort die StaatsbürgerInnen. Eine von ihnen ist Nahid Tarawi, die Mutter von Mariam Klaren, die wirklich Tag und Nacht dafür kämpft, dass ihre Mutter freikommt, die nichts getan hat. Sie ist Ende 60. Und das macht mir schon Gedanken darüber, wie dieser Staat, die Bundesrepublik, sich einsetzt für seine eigenen StaatsbürgerInnen in diesem Land. Weil anscheinend sind sie auf der Seite der Geiselnehmern und nicht der deutschen StaatsbürgerInnen. Also das ist anscheinend wichtiger dann als diplomatische Gepflogenheiten. Das ist ein Statement, das ist eine Aussage, die muss man ernst nehmen. Und wenn man sich anschaut, die deutsche Iran-Politik, how is that going? Also dieser iranische, die Islamische Republik ist immer extremistischer geworden in den letzten Jahren. Immer aggressiver, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Jetzt gab es im April das erste Mal einen direkten Angriff von iranischem Boden auf israelischen Boden. Und das ist auch passiert dank der Unterstützung von Staaten wie Deutschland. Also Deutschland zum Beispiel, um nochmal auf die StaatsbürgerInnen zu kommen, die benennen ja nicht mal anders als Frankreich oder andere Staaten ihre eigenen Leute als politische Geiseln. Das ist nicht mal das erkennen sie an. Und Deutschland war immer einer der größten UnterstützerInnen dieser Mullahs. Ich benutze den Begriff Mullahs nicht so oft, aber das muss man einfach mal sagen. Das ist ein fundamentalistisches, menschenfeindliches System. Und Deutschland hat zwar Sanktionen mitgetragen im UN-Regime und so weiter, klar. Hätten sie jetzt auch nicht wirklich anders machen können. Und gleichzeitig aber haben sie nie Schritte dagegen unternommen, dass dieses Regime in der Islamischen Republik für diese Verbrechen irgendwie zur Verantwortung gezogen wird. Niemals. Und die Frage der Atombombe ist, also der nuklearen Waffen im Iran, hängt auch damit zusammen. Das iranische Regime weiß, dass sie nie irgendwelche Konsequenzen spüren müssen, egal was sie tun. Und das hat Auswirkungen. Eine absolute Straflosigkeit hat Auswirkungen und die sehen wir. Und deswegen da irgendwie zu sagen, ja, es ist halt irgendwie entweder Diplomatie oder das ist Teil unserer Politik. Ja, aber damit setzt man halt Prioritäten. Und die, finde ich, sind dann sehr klar geworden. Mhm. Ist aber auch kein Wunder. Also wie gesagt, Europa, diese ganzen Behauptungen, man hätte Werte in der Außenpolitik, du hattest gerade Russland benannt, stimmt natürlich nicht. Das ist nicht richtig. Also wenn man nach Werten gegangen wäre, dann hätte man schon vor Jahren, als Menschenrechtsverletzungen in Russland klar wurden, hätte man schon was gemacht. Oder man würde was in Bezug auf China machen, das offensichtlich sehr systematisch Menschenrechtsverbrechen begeht. Tut man aber nicht.
Wenn wir von dieser Anteilnahmefrage, die dann eben natürlich keine Gefühlsäußerung in sich trägt, aber genau dann in deiner Beschreibung folgerichtig ist für das gesamte Verhältnis Iran oder Deutschland oder auch EU dann tatsächlich am Ende, noch mal kurz zu dem, du hast es vorhin auch schon angedeutet, jetzt hast du schon gesagt, es saß quasi nicht die richtige Person, die vielleicht wirklich durch ihren Tod etwas verändert oder deren Tod etwas verändert hätte in diesem Hubschrauber. Aber wir haben noch mal darüber nachgedacht, wie das eigentlich ist, dass das Ende von Diktatoren, von Mördern, von Regimeführern, Kriegstreibern etc. Also Raisi ist einfach abgestürzt und er ist nicht im Exil, er ist nicht bestraft worden, er ist nicht plötzlich geläutert und ändert etwas, was völlig absurd
wäre. Es gab in Social Media auch so eine Art von Häme zum Teil sogar.
Ja. Also ich habe mich gefragt, irgendwie ist das, macht es einen Unterschied, wie jemand stirbt? Vielleicht, das kann man auch über den Iran hinaus erzählen. Also, weil natürlich ist das eine, wir haben ja schon über den Racheanteil oder das Gefühl und auch die Freude und all diese Reaktionen darauf gesprochen. Die Frage ist ja trotzdem, wie endet denn ein solches Regime eigentlich? Also wenn es nicht, weil die schöne Erzählung, irgendwann kommt jemand von außen und sagt, ihr dürft hier nicht mehr sein, wir machen jetzt alles anders und das gesamte riesige System weiß auch Bescheid und ändert seine gesamte Haltung. Das ist ja eine märchenhafte Erzählung, aber dass jemand stirbt, ist eben auch ein möglicher Ausgang in verschiedenen politischen Konstellationen. Findest du das bedeutsam, wie das Ende ist einer solchen Person, unabhängig vom Iran, erst mit dem Blick auf Iran, aber auch auf andere Systeme?
Ja, also ich habe schon viele Stimmen auch gehört, die gesagt haben, es kann halt nicht mehr vor ein Gericht gestellt
genau.
werden. Das ist auch total, finde ich auch. Also ich glaube, dass sich das sehr viele gewünscht hätten. Da gibt es die Befriedigung, wie es bei Milosevic gab oder so, gibt es halt dann nicht. Das macht schon was aus, genauso wie man sich wünscht, dass Wladimir Putin vor Gericht gestellt werden wird, was nie passieren wird. Davon gehe ich zumindest aus. Grundsätzlich klar macht es einen Unterschied und das ist auch gut so, dass es nicht so ist, dass irgendjemand sagt, ich komme von außen und verändere was. Also das kann, glaube ich, in keinem Land funktionieren. Das haben wir in Afghanistan gesehen, das haben wir im Irak gesehen. Das ist einfach nicht der Weg, der trotzdem öfter gegangen wurde von westlichen Mächten. Und im Iran auch nicht. Das wünschen sich die Menschen auch. Die sagen auch nicht, soll jemand von außen kommen und irgendwie das Regime stürzen. Das ist etwas, was nur von den Menschen im Land ausgehen kann. Und deswegen sage ich auch, ist diese, wie das Ausland damit umgeht, so wichtig. Weil Deutschland hat die Wahl, eine dieser beiden Seiten zu unterstützen. Entweder die Bevölkerung, die Menschen, die Zivilgesellschaft oder das Regime. Und es macht einen Unterschied und es macht was aus. Und da habe ich auch ganz oft in den letzten anderthalb Jahren gehört, wie enttäuscht die Menschen sind, dass die EU so handelt, dass Deutschland besonders auch so handelt. Weil Deutschland hatte immer einen sehr, sehr, sehr guten Ruf im Iran. Traditionell, historisch. Genau, und deswegen, also wenn jetzt, nehmen wir an, Khomeini wäre tatsächlich gestorben, so plötzlich, dann wäre das jetzt anders. Dann, glaube ich, hätten wir jetzt Proteste, weil dann wüsste man, da ist jetzt wirklich ein Machtvakuum. Also das Erste, was Khomeini ja gesagt hat, der Revolutionsführer, als noch nicht mal der Tod offiziell bestätigt wurde, er hat gesagt, irgendwie keine Sorgen, also wenn man Sorgen gehabt hätte, es bleibt alles stabil oder wir führen die Regierungsgeschäfte nahtlos weiter, irgendwie sowas. Also ich paraphrasiere. Und deswegen macht es natürlich einen Unterschied. Also es ist immer noch total absurd, dass es passiert ist, wenn ich so dran denke. Also es ist immer noch so, boah. Also, und gleichzeitig ändert es nichts nachhaltig, glaube ich.
Aber das würde für dich was ändern. Also wäre es diese viel wichtigere Person im Spiel, der religiöse Kopf gewesen, wäre es Khamenei gewesen, wäre das anders?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil es wird ja alles sehr, sehr gut vorbereitet in der Islamischen Republik. Also über die Nachfolge von Khomeini wird schon seit Jahren diskutiert. Es geht darum, dass man eben immer diese Macht behält. Man muss halt dazu wissen, dass das iranische Regime regiert gegen eine Mehrheit der Bevölkerung. Also ich habe mir jetzt auch gedacht, so, also diese ganzen Leute im Regime, die diese ganzen Videos gesehen haben, wie Menschen sich freuen, ich glaube, jetzt blüht ihnen. Also jetzt merken sie, was ihnen blühen könnte, wenn es vorbeigeht. Mhm. Weil, also da ist so ein Hass gegen dieses Regime da. Und das heißt aber auch, dass sie nur einen Weg haben, dieses Land weiter zu regieren und die Macht zu behalten. Und das ist Gewalt. Mhm. Es gibt nichts anderes. Und das heißt aber, dass sie sehr alles ganz, ganz genau in der Hand halten müssen. Also die Geheimdienste wissen ja alles. Es wird überall Videokontrollen. Also das geht auch gar nicht anders, wenn die Bevölkerung eben einen Tod haben will.
Also da würde ich nochmal, wenn wir jetzt mal an dieser Stelle sind, es wäre folgenreicher, da würde ich nochmal auch auf den Blick auf Russland schieben. Man kann, finde ich, alle diese Situationen natürlich nicht in einen Topf schmeißen. Überall sind die so unterschiedlich in Details, aber so ein paar grobe Gedanken sind, glaube ich, ähnlich. Und dieser Gedanke ist bei Russland ja auch da gewesen, was wäre, wenn Putin nicht mehr da ist. Ich habe nochmal eine Podcast-Folge rausgekramt von der Zeit, die sich das im November 23 die Frage gestellt haben, aktueller Russland-Korrespondent und frühere Russland-Korrespondentin, was wäre dann eigentlich? Und ich habe vorhin ja auch irgendwie gesagt, ich hatte diesen Gedanken so, wenn er jetzt einfach weg wäre. Aber man guckt dann so häufig in diesen positiven Blick. Es könnte ja eben aber auch, das diskutieren die ja auch bei Russland, es könnte natürlich auch zu einem ganz schlimmen Chaos führen. Es könnte noch schlimmer werden, weil das, was man bisher kennt, das kennt man eben mittlerweile, so traurig es ist, schon seit Jahrzehnten. Man hat sich im Iran oder da, ne, man hat sich politisch sozusagen damit irgendwie daran irgendwie gewöhnt, so blöd es klingt. Und es könnte aber was kommen, was man gar nicht mehr versteht. Dann sind da plötzlich drei Seiten, ich weiß gar nicht, gibt es eine gute noch, sind die alle schlechter? Also würde es irgendwie, es gibt ja jetzt schon diese Frage, ne, im Kleinen so, macht irgendwie, wie geht's weiter, was verschiebt sich da? Wie wäre das dann? Wäre das chaotisch? Oder würde dieses System einfach dann auch sagen, okay, wir, wie du gerade gesagt hast, keine Sorge, wir regeln das?
Also mein erster Ding war, es geht euch gar nichts an. Also ob wie es da weitergeht oder nicht oder ob wir das dann chaotisch finden, das ist ja, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber das ist ja genau der Grund, das ist ja genau das Problem, warum europäische Staaten jahrelang Diktatoren gestützt haben.
Aber ja auch chaotisch, aus, auch wenn man an die Menschen irgendwie denkt.
Ja, man weiß nicht, was kommt, natürlich nicht. Absolut, das stimmt total, man weiß absolut nicht, was kommt. Im Iran, also bei Putin ist von meinem Gefühl her, würde zumindest der Krieg aufhören, aber ich weiß es nicht. Das ist ja wirklich so ausgerichtet auf Putin, dass da ist ja auch im Gegensatz zum Iran, im Iran ist es nochmal ein bisschen verteilter. Putin hat auch keine Revolutionsgarde, sondern der hat halt eine Armee und die sind nicht so, also ich kenne da kaum Namen, die, also Medvedev kenne ich irgendwie noch und Lavrov, aber also das sind jetzt auch keine Putins. Ich glaube, da ist es schon nochmal extremer wirklich auf Putin ausgerichtet. Im Iran gibt es auch die Vermutung, dass dann die Revolutionsgarde die Macht übernehmen könnte und dass es so Richtung militärische Führung gehen könnte. Man weiß es tatsächlich gar nicht. Es kann immer schlimmer werden. Man kann diese Sachen nicht kontrollieren. Und gleichzeitig kann man aber nicht sagen, dass Menschen nicht versuchen sollten, wenn sie das möchten oder sich wünschen sollten, dass das Regime, das jetzt da ist, weg soll, weil ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt sehr intensiv mit der Art und Weise, wie dieses Regime Gewalt ausübt, beschäftigt und ich habe sehr vieles darüber geschrieben. Ich weiß nicht so genau, wie es schlimmer werden soll. Also da werden Kinder vergewaltigt und gefoltert. Also das ist so Ende der Fahnenstange langsam.
Ändert sich denn aber auf der Seite der Protestierenden etwas? Würdest du sagen, es gibt ja in der sogenannten Bewegung gegen das Regime etwas, was gerade passiert durch diesen Tod?
Eine sehr gute Frage. Also ich glaube praktisch nicht, also oder konkret. Ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr emotionaler Kontext. Also ich glaube, dass diese Genugtuung schon ihnen Stärke gibt, dass eben endlich mal nicht sie ermordet werden. Sondern dass es zum ersten Mal wirklich jemand trifft, der nicht nur im System ist, sondern der das System mitleitet. Das ist, glaube ich, schon, also ich glaube, das ist ein emotionales Moment. Ich glaube nicht, dass es praktisch ist, in dem Sinne, dass die Menschen jetzt auch nicht auf die Straßen gegangen sind, was auch verständlich ist, weil die Gewalt der letzten anderthalb Jahre sitzt den Menschen noch im Herzen. Also es ist so viel Gewalt angewendet worden, um diese Proteste zu verändern. Es gab 2023 so viele Hinrichtungen wie seit Jahren nicht mehr. Jetzt seit Mitte April ist die Sittenpolizei wieder wie zuvor auf den Straßen und schlägt Frauen, inhaftiert sie. Also es ist, da kann ich mir nicht vorstellen, und das ist auch das, was ich höre aus dem Iran, dass die Menschen jetzt wieder diese Proteste beginnen. Es ist einfach noch zu viel Schmerz in der Gesellschaft und zu viel Angst. Und das ist ja auch das Ziel des Regimes.
Jetzt haben wir so lange darüber gesprochen, dass ich jetzt fast das Gefühl habe, dass dieser Hubschrauberabsturz, dieses bloße Ereignis im Nebel vom Himmel zu fallen, eigentlich fast schon wahrscheinlich für viele eine Art von Unfairness in dieser Art des Todes trägt. Also das war einfach so.
Zu einfach.
Ja, und ich glaube auch die Art, wenn die jetzt irgendwie eine 30 Krebs bekommen hätte oder so, dann wäre jetzt, glaube ich, weiß nicht, ob die Leute feiern würden. Mhm. Also es ist schon.
Es kann ja auch eine andere Kraft davon ausgehen, wenn es zum Beispiel wenn es eben irgendein Versuch ist, etwas zu ändern, wenn es ein Anschlag ist, wenn solche Dinge passieren. Also es ist ja auch nicht so lange her, dass es in der Slowakei zum Beispiel die Schüsse gab auf Robert Fico und der dann Stand jetzt überlebt hat. So natürlich was völlig anderes. Der ist natürlich jetzt auch nicht vergleichbar irgendwie mit Raisi, so, aber in einer gespaltenen Gesellschaft. Und dann ist das natürlich ein Unterschied, wenn dann in dieser Situation jemand hingeht und so ein Attentat macht, dann ist das natürlich was anderes, als wenn so, bups, jemand weg ist. Ich weiß nicht, in welche Richtung anders, aber es entfaltet ja eine andere Kraft.
Ja, aber da ist ja auch das Ding, dass in der Slowakei zumindest die Gesellschaft eher zusammengekommen ist. Also es wird zwar immer noch von politischer Seite gegeneinander geschossen, aber dass die jetzige Präsidentin, noch Präsidentin und der zukünftige Präsident ja auch zusammen aufgetreten sind zum Beispiel. Es ging ja auch im Iran, was ich überhaupt nicht glaube, aber diese ganzen Memes um mit Helikopter, also das ist von Israel gewesen, was Israel, also ich glaube überhaupt nicht, dass es Israel war, weil das würde überhaupt keinen Sinn machen, finde ich. Aber auch wenn es jetzt ein Anschlag gewesen wäre, dann würden sich die Leute auch freuen. Und das ist in der Slowakei ja anders. Das ist ja dieses Paradox im Iran. Also es ist wirklich, also da stand ja auch nach dem Angriff von Iran auf Israel mit den Drohnen und Raketen, stand dann auf Mauern, wurde mit Graffiti gesprüht, Israel kommt und rettet uns. Also das ist ja auch seltsam eigentlich, dass man irgendwie mit dem anderen Staat irgendwie sympathisiert. Aber so groß ist halt dieser Hass auf das Regime.
Uns hat noch ein Kollege vor dieser Aufzeichnung nochmal einen Hinweis auf einen Text geschickt, in dem darüber informiert wurde, dass Assads Frau wieder Krebs hat. Ist man auf eine seltsame Art und Weise verbunden mit genau diesen Personen, die so viel Leid über Bevölkerung bringen? Also wisst ihr, wie ich meine? Also ich fand das interessant, dass auf einmal das zu einem Thema wurde, das ja natürlich eine Reaktion in einem selber hervorruft. Auch die Frage natürlich, warum überhaupt diese Nachricht zu uns gelangt ist. Es war ein Spiegel.de-Text, also jetzt nicht irgendwas aus der letzten Ecke des Internets.
Also ich muss sagen, dass ich hatte ja vorher gesagt, in Bezug auf Deutschland, wenn Werte relativierbar sind, sind sie nicht existent. Und es gilt für mich selber auch. Also ich arbeite schon, also ich arbeite ja sehr, sehr, sehr stark an mir und habe sozusagen die Früchte dieser Arbeit auch bemerkt, als ich gemerkt habe, ich empfinde keine Freude, was ich total krass fand. Also ich habe wirklich, ich habe mich gefreut, als ich die Menschen gesehen habe und die Freude von ihnen gesehen habe, weil ich sie verstehe, aber ich selber habe weder Genugtuung noch Freude empfunden. Und deswegen glaube ich, ist es eine individuelle Sache, wie jemand das aufnimmt oder wie jemand das spürt. Und da gibt's aber kein richtig oder falsch. Jeder Mensch hat aufgrund der eigenen Erfahrungen, aufgrund der eigenen Wunden eine andere Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Und das ist, da gibt's kein richtig oder falsch. Das ist was sehr, sehr Individuelles. Deswegen meine ich, finde ich, darf man Menschen dafür auch nicht verurteilen, egal in welche Richtung es geht.
Trotzdem würde ich fast objektiv sagen, deine Freude ist die bessere Freude, wenn du dich für jemanden freust, als wenn du dich gegen
es fühlt sich gut
freust.
An, genau. Also es fühlt sich halt, weil ich dieses Lachen sehen der Menschen. Also ich habe diese Videos gesehen, wie die in Köln haben die sich ja getroffen und haben irgendwie getanzt.
Platt, ja.
Genau. Und ich kann es so gut nachvollziehen. Und ich habe die lachenden Gesichter gesehen, auch von Menschen übrigens, die selber, also Sorde zum Beispiel, die ist im Iran, saß sie in der Todeszelle, weil sie zur LGBTIQ-Community gehört. Sie ist jetzt in Köln, ich habe sie auch schon getroffen. Eine unfassbar starke Frau. Und was sie erzählt hat aus dem Gefängnis, ist die Hölle. Das kann man sich nicht vorstellen. Man kann es sich nicht vorstellen, was sie an Unmenschlichkeit erfahren hat. Und ich habe mich gefreut für sie. Weil sie war da und sie hat gesagt, er ist tot und ich lebe. Und sie hat recht. Und das hat mich gefreut.
Danke, Gilda Sahebi, dass du heute wieder bei uns in Lakonisch Elegant zu Gast warst. Das war sehr schön, mit dir zu sprechen. Danke dir.
Das möchte ich auch sagen. Danke, danke.
Danke euch.
Danke natürlich auch dir, Julius. Ach so, ich habe noch einen kleinen Programmtipp in eigener Sache. Nee, ich habe eigentlich sogar zwei Programmtipps. Der eine Programmtipp, das kommt jetzt ein bisschen unvermittelt nach unserem Iran-Exkurs, aber es ist diese Woche noch was Interessantes passiert, nämlich Jenny Erpenbeck, Schriftstellerin, hat für ihren Roman Kairos den International Booker Prize bekommen, zusammen mit dem Übersetzer Michael Hoffmann. Dieser Booker Prize ist nämlich so gestaltet, dass er für Bücher verliehen wird, die ins Englische übersetzt worden sind und dann in Großbritannien auch erschienen sind. Und das ist eben mit Kairos passiert und dort hat die Jury ihn zum Gewinner gemacht, diesen Roman, und natürlich damit auch Jenny Erpenbeck und den Übersetzer, mit dem sie sich diesen Preis auch teilt. Und das wollte ich euch nur deswegen nochmal erzählen, weil das natürlich interessant ist, wenn ihr es noch nicht wusstet. Und aber auch, weil wir zusammen mit 54 Books neulich eine sehr finde ich, aufschlussreiche Folge dazu gemacht haben, wie eigentlich deutschsprachige Bücher im Ausland berühmt werden können und erfolgreich. Und da haben wir einen Übersetzer zu Gast, den Australier Alexander Wells, der ist super charmant und sympathisch und vor allem auch voller Expertise für genau diese Frage. Und mit Jenny Erpenbeck haben wir damals auch angefangen. Deswegen ist das bestimmt sehr interessant nachzuhören. Mhm. Und vielleicht auch schön. Das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Und dann wollte ich noch was anderes sagen. Soll ich einfach jetzt mal ein bisschen reden?
Ja, nimm dir Zeit.
Finden alle interessant, was ich sage?
Also ich habe jetzt irgendwie erstmal nichts weiter vor.
Ach so, gut. Okay. Nee, aber das ist echt interessant. Wirklich. Also was hast du mal ein Synonym für interessant? Ich finde alles immer interessant.
Das kommt ein bisschen auf, ich weiß ja nicht, worauf du hinaus willst.
Wir haben den aber beide gehört, der Politik-Podcast vom Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Der kommt in unregelmäßigen Abständen, aber immer mit tollen Folgen raus zu Hintergründen der Politik und allen möglichen tollen Gesprächen, werkstattartig aufbereitet. Und jetzt hat Stefan Detjen 3 Folgen extra in diesen Feed geschoben, die sich zur Umordnung der Welt Fragen stellen. Und das sind erstens ganz schön tolle, beeindruckende Gespräche. Und ich habe jetzt eins gehört, da musste ich aber während des Iran-Gespräches gerade mit Gilda auch oft dran denken, mit John Mersheimer, das ist ein Politikwissenschaftler aus den USA, ein sogenannter Realist, total streitbare Thesen. Man wird zwischendurch ganz unruhig, wenn man denkt, wirklich so siehst du die Welt. Aber es ist tatsächlich als Gedankenanstoß hilfreich und versucht auch, finde ich, selbst in dem Iran-Komplex, den wir gerade besprochen haben und dem Verhältnis von Staaten zueinander, lässt einen auf so viel andere Fragen und Antworten nochmal kommen, warum Leute keine, wie Gilda sagen würde, ich würde das nicht so scharf ausdrücken, aber keine wertegeleitete Politik machen oder doch, die aber dann nicht umsetzen können, weil die viel größeren Machtfragen im Raum stehen. Und man kommt in diesem Gespräch schon noch mal ein bisschen weiter, sollte aber auch die anderen beiden hören. Das ist echt eine tolle Reihe.
Aber man muss auf jeden Fall das, was Gilda heute gesagt hat, muss man mehrfach einfach nochmal innerlich gegen diesen Realisten stellen auch. Weil das ja so, man kommt halt gegen dieses realistische, kann das ja nicht schlimm finden, aber so ist die Welt, so war sie schon immer und sie wird auch morgen noch so sein, ist halt so. Da kommt man ja so wahnsinnig schwer gegen an, wenn man dann so kommt, ja, aber das ist doch nicht schön. Aber ich finde, das hat Gilda jetzt wunderbar einfach einem was dagegen gegeben, wo man sagen kann, na klar, kann man irgendwie immer nur gucken, Land A, Land B, wie geht das miteinander und so. Realistisch irgendwie Machtperspektiven, aber man kann halt auch sich mit anderen Dingen beschäftigen. Ich glaube, möchte jetzt dem Realismus, dem Politischen nicht zu nahe treten, aber ich glaube, die Frage, wie sich die Menschen im Land verhalten, spielt halt irgendwie erst irgendwo ganz in der Ecke eine Rolle.
Ja.
Aber wenn das Quatsch ist vielleicht, also ich meine, es könnte auch sein, dass ich jetzt hier einfach was gesagt habe, was völliger Bullshit ist. Wenn ihr, die ihr uns hört, vielleicht entweder Politikwissenschaft studiert habt oder, weiß ich nicht, die Blätter der internationalen Politik lest oder so oder immer so, also wenn ihr da so total firm seid und sagt, nee, das hast du völlig falsch verstanden mit dem Realismus, der guckt sehr wohl auch auf die Menschen im Land, dann korrigiert mich bitte. Ich würde das gerne wissen. Dann muss ich es jetzt nämlich nicht googeln, sondern dann sagt ihr mir das einfach. Du sagst mir die Adresse.
Lakonisch elegant, deutschlandfunkkultur.de. Das ist nämlich nicht die Privatadresse von Julius, weil ich möchte auf keinen Fall zulassen, dass ihr eine Freundschaft mit Julius beginnt, an mir vorbei und allen anderen Lakonischen. Sondern ihr müsst es an diese Funktionsadresse schicken, dann können wir alle mitlesen und haben alle was davon, von eurer Klugheit.
Ja. Meine Mailadresse ist ja auch der politische Realismus führt uns nirgendwo hin.
Hotmail.
Hotmail. Ja, Hotmail. Gibt es das noch?
Ja, das gibt es noch.
Ah, okay.
Interessant, ne? Interessant. Was ist denn mit mir? Ey, das gibt es doch überhaupt nicht. Wir müssen jetzt aufhören mit diesem Podcast. Mhm. Schluss jetzt.
Ich schneide alle Interessants raus, dann sind wir, glaube ich, auf Länge.
Dann sind wir noch 2 Minuten lang.
Christine, es war mir eine Freude.
Mir auch, Julius Stucke. Bis sehr bald.
Und euch auch. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.